attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Tennis. Die Daily Nuggets. Jetzt.
Der Montag nach Indian Wells hat einige Wetter, aber ich glaube, es waren wenige Wetter, reich gemacht. Ist der Tennisprophet Andreas Durieux einer von denjenigen gewesen, der auf die Siegerpaarung Mira Andreeva und Jack Draper gesetzt hat? Servus, Andi.
Servus, lieber Freund. Nein, aber zwischenzeitlich ja, hat es mich reich gemacht. Ich war so verwegen und hatte den Riecher im Viertelfinale. Und zwar entgegen meines Tipps der letzten Woche hier, habe ich mich kurzfristig umentschieden auf Medvedev. Und der Medvedev hat gegen den Fies in dieser entscheidenden Partie, es waren natürlich alle vier kombiniert, der hätte mir das zusammengehauen, wenn er verloren hätte, zwei Matchbälle abgewehrt. Also ich war sowas von glücklich, dass ich danach nicht weiter wettete. Und es wetterte dort schon, habe ich gesehen, es hat geregnet ein bisschen, um mit diesem schlechten Scherz einzuleiten. Wie sind deine Erlebnisse? Wettest du auch oder machst du es prinzipiell nicht?
Ich nehme mir immer vor zu wetten und vergesse es dann, was schlecht ist. Aber ich habe irgendwie das... Nein, machen ist immer leicht zu sagen. Ich habe den Draper ja im Halbfinale gehabt und habe, glaube ich, letzte Woche gesagt, dass der Alcaraz gewinnen wird. Für mich immer noch der beste Spieler. Deppert verloren, da kommen wir sicherlich noch drauf, auch auf diesen Schiedsrichter-Call von Mohamed, der sich da eingemischt hat, unnötigerweise. Wie es dann weitergegangen ist, da kommen wir noch drauf. Aber irgendwie habe ich den Draper gespürt. Und wenn wir damit anfangen wollen, vielleicht mit dem Finale, Andi, ich war erstaunt, aber dann auch wieder nicht, dass Holger Rune keine Ahnung gehabt hat, wie er einen Punkt machen soll gegen Draper, weil der so gut in der Defensive war.
Ja, du sagst es. Du sagst es, so hat es ausgesehen und so war es natürlich auch. Was mich trotzdem beeindruckt hat bei beiden Spielern, man muss ja mal schauen, wen haben die alle geschlagen. Also ich behaupte jetzt einmal, Draper hat den etwas schwierigeren Ast gehabt als der Herr Rune, der auch die Gunst der Stunde genutzt hat. Aber bei beiden ist mir aufgefallen, bis in dieses Finale, vor allem bei Rune, an sich selbst gemessen, diese Ruhe, die er wieder gefunden hat, das war ja früher nicht so. Also immer nur relativ gesehen, aber körpersprachlich, wenn man das genau beobachtet hat, er war bei sich und er hat das dann auch nachher gesagt, trotz der Finalniederlage, wo er völlig chancenlos war. Es gibt solche Tage, der Draper hat ja auch gespielt wie von einem anderen Stern, fast das gesamte Turnier. Und das ist mir schon aufgefallen und auch beim Draper, wenn man schaut, wie ruhig der war und wie determined der war, wie die Amerikaner immer sagen. Also der war wirklich völlig für mich sehr überraschend, hat keinerlei Nerven gezeigt in diesem Finale, als es dann um alles ging. Ich glaube halt, und das dürfte vielleicht auch eine Rolle gespielt haben, dass der Sieg über den Alcaraz ihn schon so erleichtert hat, dass der Rest dann relativ simpel war und er denkt jetzt nicht nach, der hat sich in vielen Kleinigkeiten verbessert und jetzt frage ich dich, weil das, ich habe den Draper ja auch schon angesprochen gehabt und wir haben uns beide gesagt, nee, irgendwie gibt uns der nichts, aber ist er jetzt für dich eine Spur interessanter geworden?
Zero, wie wir im Casino gesagt haben, weil null darf man nicht sagen. Ich brauche grundsätzlich niemanden, der sich nach einem Turniersieg in den Sand schmeißt, dort wälzt und außer in Roland Garros natürlich. Das ist was Besonderes. Und meinetwegen auch in Rom. Aber auch da ist schon schwierig. Aber wenn jemand so emotionslos den Sieg hinnimmt und generell, der Draper ist einfach als Typ ein Charisma wie ein Löschblattl. Leider. Tut mir echt leid, also Tennis hat er natürlich wunderbar gespielt, also A in der Defensive, B, wenn man ihn gelassen hat, auch in der Offensive, muss man schon auch sagen, der hat ja nicht nur den Ball reingespielt, wenn er die Chance gehabt hat, hat er auch angetaucht, aber als Typ und irgendwie, ich weiß schon, der hat eine Leidensgeschichte hinter sich mit seinen Verletzungen, aber er langweilt mich in einer, ich überlege mir, mir fallen spontan 10 bis 25 Spieler wahrscheinlich ein, für die ich eher Eintrittsgeld zahlen würde als für Jack Draper, sorry.
Ja, na, das macht ja nichts. Das ist auch durchaus legitim. Ich meine, der Erfolg gibt ihm halt recht und auch ein Fadisierer. Ich meine, wie lange hat uns ein Lendl damals sehr unsympathisch fadisiert, bevor man dann begonnen hat zu erkennen, was der eigentlich leistet und so weiter. Also irgendwie ist es, glaube ich, da nicht ganz unähnlich. Ich lass mich dann doch darauf ein und schaue mir die Matches an. Mir hat sehr gut gefallen, das ging an Shelton. Auch da war augenscheinlich, dass der Shelton wiederum outgoing war und von diverse Dingen sich hat rausbringen lassen. Und mir hat dann also sehr gut gefallen, wenn man sich diese Mindset-Geschichte genau anschaut. Und das, was ich meine, er ist dann auch, also Draper, ist nach dem Erfolg dann auch darauf angesprochen worden, ob er denn nicht nervös war. Und so, er sagt, oh ja, er ist sehr nervös, aber er hat Methoden für sich. Und das gefällt mir wieder. Das sind solche Kleinigkeiten, wo man sagen kann, aber dann dieser Fokus, ja, weil der hat ja wirklich extrem fokussiert gewirkt, er hat nichts ausgestrahlt, da gebe ich dir recht, gar nichts. Und aber auch keine Negativität, war auch nicht überbordend irgendwie euphorisch, also sehr bei sich und immer konzentriert. Und dann haben die gesagt, na, wie machst du das? Und er hat gesagt, gibt es ganz simple Übungen, zum Beispiel, er schaut einige Zeit nur auf seinen Daumen, um diesen extremen Fokus zu halten auf irgendetwas und alles andere auszublenden. Und das sind so Dinge, wo man in der heutigen Zeit, gerade durch diese vielen Distractions, die wir haben, einmal sich auch wirklich so etwas besinnen könnte. Und wenn der Muster gesagt hat, für ihn war, übertrieben formuliert, der Tennisball ein Medizinball, so groß war der, und er hat nichts anderes gesehen und er wusste oft gar nicht, wo er gerade spielt. Also das sind solche Dinge, die halt dann für mich interessant sind und die viele in ihre Konzentration und in ihre beste Performance bringen und führen können. Das Zweite ist das mit dem Atmen, das haben wir eben Djokovic auch schon gehört, also sich bewusst bei den Seitenwechseln hinzusetzen, den eigenen Atem zu beobachten, schauen, dass man runterkommt. Solche einfachen Dinge halt, nur wer macht die wirklich so konzentriert? Ne? Also das war jetzt von mir eine Kleinigkeit, wer möchte, darf seinen Daumen oder sonst was stellvertreten. Ich erzähle dir noch einmal die Geschichte, lieber Jens, du hast das schon 12.000 Mal gehört. Ich glaube, die Hörer haben es vielleicht nicht mehr ganz parat, aber ich habe mich damals ja gefragt, beim Kommentieren des Finales in Linz, als die Camilla Giorgi gewonnen hat, warum hat die Boxhandschuhe auf ihrem Thermobag? Und da bin ich hingegangen zum Training, habe es gefragt und sie sagt, ja, wenn ich dort hinschaue, bin ich Rocky. Ich sage, was hast du, bist Rocky? Ich sage, ja, Rocky Balboa, mein Vorbild, ich schaue mir das an, den ganzen Seitenwechsel an und dann gehe ich hinaus in dieser Stimmung, als wäre ich Rocky und jetzt haue ich die andere nieder, sozusagen. Ja.
Ja, spannend.
Hast du auch so Kleinigkeiten, mit denen du dich in mentale Form bringst?
Da muss ich erst suchen, aber finde ich spannend, weil ich habe das Shelton-Match war das einzige, das ich nicht gesehen habe von Draper, sonst habe ich alle gesehen. Und auch das gegen Fonseca, das ja, haben wir letzte Woche besprochen, mit 6-4 und 6-0 so glatt ausgegangen ist. Und eigentlich hat der Fonseca wirklich in jedem Game Chancen gehabt, weil er halt angetaucht hat. Aber finde ich spannend, was du erzählst mit dem Daumen. Ich suche noch sowas und ich frage mich halt, wenn es bei der Georgie damals so gut geklappt hat, warum hat sie es nicht weiterverwendet? Sie hat ja dann einmal in Montreal, glaube ich, war es. Also auf jeden Fall hat sie das kanadische Masters gewonnen. Good for her. Dann hat sie aufgehört, ihre Miete zu bezahlen und seitdem ist sie abgängig. Auch spannend. Eine spannende Drehung in der Geschichte. Ja, aber
ja, das sind so Dinge, die du dich mit Recht fragst, weil auch die Spieler, die vergessen sowas. Ja. Ja, sie machen das eine Zeit lang und sei es irgendein Maskottchen von der Kindheit, du weißt es ja. Man hat das mit, diese Andrea ist 17, die Andrea war, entschuldige, ist 17 Jahre erst, also die hat bestimmt ähnliche Dinge durch, aber darauf kommen wir noch.
Ja, ja. Ja?
Aber ein Wort noch. Ja. Was das wirklich bewirken kann, mental und psychologisch und vom Spirit her, das ist unglaublich.
Ein Wort noch zur Nervosität, weil du das sagst in Bezug auf den Draper. Ich habe dann gehört, dass Alcaraz gesagt hat, er wäre vor diesem Halbfinale dermaßen nervös gewesen und dass er sich dann über sich selber geärgert hat, dass er mit dieser Nervosität reingeht, hat den ersten Satz, glaube ich, in 22 Minuten 6-1 verloren. Gut, den zweiten dann 6-0 gewonnen. Wobei hier auch im ersten Game hat Draper, glaube ich, einen Breakball gehabt. Wenn er den auch noch macht, dann kann es relativ schnell finster werden. Aber das hat mich schon erstaunt. Alcaraz hat zweimal jetzt in den Wales davor gewonnen. Jetzt ist er wieder im Halbfinale gewesen. Relativ, nicht ganz, aber relativ problemlos. Also das hat mich gewundert, Andi, dass der Alcaraz dann sagt, ich war nervös.
Mhm. Schön, dass du das ansprichst. Danke, Jens. Ich hätte es fast darauf vergessen. Das ist nämlich einer, der sonst ja sehr oft der mental Stärkere ist. Ja? Egal gegen wen, kann man sagen, okay, die anderen sind halt schwächer. Aber der hat schon diesen Belief, den er auch ausstrahlt immer. Und dieses von sich so überzeugt sein, dass es keinen Zweifel gibt. Und wenn er dann nachher sagt, das war diesmal ganz umgekehrt, Ich habe mich auch gefragt, ich bin stutzig geworden. Es ist sogar mehrmals dann gepostet worden, die Passage, wo er das erzählt. Und es war ja dann beim Ausradeln so, dass er wirklich dann, also der war pisst auf sich selber, wie man so schön sagt. Und der Herr Ferrero, sein Trainer, hat sich das beim Ausradeln, also auf dem Vorradl da angehört im Gym, wie sich der ausgeweint hat. Und er hat gesagt, er war schon so verkehrt, schon beim Einspielen nichts getroffen und so. Jetzt sind das ja auch Dinge, die man dann vorher vielleicht ändern könnte. Also da wundere ich mich, dass das nicht passiert ist. Und allein das zu erzählen, frage ich mich halt dann, na gut, ja, aber wo ist der Benefit für mich selber? Die ganze Welt weiß auch, ich kann nervös werden, ist schön für die anderen, aber ich selber, wie komme ich denn wieder dorthin, das zu haben, was mich sonst immer auszeichnet? Also das ist die Frage, die ich mir nach wie vor stelle. Ja, aber Ehrlichkeit ist ja auch ganz nett, authentisch nämlich. Ne?
Ja gut, Alcaraz spielt mit House Money, hat 4 Grand-Slam-Titel und ich glaube, das sage ich sogar mit dem Brustton der Überzeugung, ich bin davon überzeugt, dass wenn das Ganze ein Best-of-Five-Match ist, dass es der Alcaraz gewinnt, weil er auch der Fittere ist. Das hat man dann, finde ich, schon im zweiten, auch im dritten Satz gemerkt, dass Draper körperlich zu kämpfen hatte. Und da war eben diese eine Situation, wer es nicht gesehen hat, Alcaraz spielt dann Stopp, Draper erläuft diesen Stopp, spielt den Ball gerade noch so übers Netz, aber Mohamed Lajani bricht den Ballwechsel ab, sagt Stopp. Und dann sagt er, dann lass kurze Pause, nochmal Stopp, 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 Stopp. Alcaraz hat den Ball zwar erlaufen von Draper, aber hat ihn jetzt ausgelegt. Und Mohamed sagt, er glaubt, dass es ein Double Bounce war. Woraufhin der Draper sagt, das schauen wir uns jetzt an, im VAR, haben wir gemacht, war kein Double Bounce. Woraufhin der Stuhlschiedsrichter sagt, okay, I replay the point. Und das passt dem Draper dann nicht, weil er sagt, Moment, der Alcaraz ist ja nicht rangekommen, der hat ihn rausgelegt und der Mohamed sagt, nein, ich habe davor schon den Ballwechsel abgebrochen. Und wenn man sich das dann in der Wiederholung anschaut, wird genau das bestätigt. Der hat das erste Mal Stopp gesagt, da war der Ball noch nicht auf der Seite vom Alcaraz. Er hat den Punkt dann trotzdem dem Draper gegeben, was objektiv betrachtet ja eigentlich okay ist, weil der Draper den Punkt gemacht hat, aber streng nach Regelbuch nicht. Pfeilgerad macht der Draper dann das Break, aber da fand ich auch diese Fairness vom Alcaraz. Wenn man sich mal vorstellt, wenn das dem Zverev, dem Medvedev, Rublev, wenn das einem von denen passiert wäre, die hätten da einen viertelstündigen Strauß aufgemacht. Alcaraz hat es akzeptiert. Vielleicht, weil er schon selber so grantig auf sich war. Aber das fand ich dann doch bemerkenswert, Andreas.
Naja, also du hast das jetzt sehr lang erzählt. Für mich hat sich so dargestellt, ich habe die Wiederholung gesehen und das war ja alles korrekt. Also war es eigentlich ein Fehler des Schiedsrichters, glaube ich, der aber ja wieder zugunsten des Alcaraz geht, weil der Punkt wurde ja tatsächlich
Nein, nein,
wiederholt.
nein, 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 der Punkt wurde nicht wiederholt.
Wurde nicht wiederholt.
Nein,
Ich habe geglaubt, der ist wiederholt
nein,
worden.
nein, 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 der Draper hat den Punkt bekommen, 15:30,
Aha,
und hat dann das
aha.
Break gemacht.
Also ich habe das anders gesehen in diesem Ausschnitt. Weil dann haben alle gesagt, aha, der wiederholt jetzt den Punkt und daraufhin hat sich der Draper so mokiert. Vielleicht habe ich es falsch gesehen,
Nein,
also
nein,
irgendwie.
das stimmt schon. Der Draper hat sich mokiert, woraufhin der Mohamed dann noch einmal
Ah,
den
noch einmal
VAR
zu
gefragt hat
korrigieren.
und dann hat er gesagt, okay, Point, Mr. Draper.
Aha, okay, gut, also dann ist es gegen den Alcaraz, aber der Alcaraz selber hat gesagt, darauf angesprochen, das hat ihn überhaupt nicht irritiert, weil er hat nicht gesehen, wie das war und er hätte da jetzt auch nicht wirklich aktiv reklamiert oder so. Und das hat ihn nicht irritiert, aber dem Spielfluss entsprechend und auch dem Glück des in dem Fall Tüchtigen ist dann das Break gekommen, wie du natürlich auch schön bemerkt hast. Also da war für den Alcaraz irgendwie nichts zu holen, das hat man auch gesehen. Das hat mich ein bisschen verwundert, der hat sich also selber anscheinend seiner sonstigen Stärke und Ruhe irgendwie beraubt. Kann man nur hoffen, dass es ihm nicht allzu oft wieder passiert. Über Best of Five, da fangt er sich, davon gehe ich auch aus, aber man muss halt auch eines sagen, schau mal, wie aktiv wirklich auch von der Rückhand, wie gut sich der Draper jetzt bewegt, das muss man ihm auch lassen, weil der ist ja nicht einer der kleinsten. Und die Rückhandgeschosse, das hat mich groß manchmal an den Rafa erinnert, wenn er so fast ohne auszuholen, fast wie ein Stoß schaut das aus und der Ball ist so schnell, wie ein Strich drüben und er geht sofort nach, auch wenn er nicht mal mehr volieren muss. Also das ist schon sehr, sehr zwingend und da muss ich sagen, also in der Sandplatzsaison wird das weniger Rolle spielen, aber jetzt hochverdient gewonnen. Ja.
Ja, also daran besteht überhaupt kein Zweifel. Für mich auch nicht. Ein Wort vielleicht noch zu dem Match, das dich reich gemacht hat. Ich war da echt überrascht vom Fis, weil ich mir gedacht habe, der Medvedev spielt einfach zu konstant und der Fis macht zu viele Fehler, dass das dann so eng geworden ist, wie du sagst, mit Matchbällen abgewehrt und vor allen Dingen auch dann die, ja, die, Die Art des Jubels von Medvedev nach diesem Matchball, er hat das dann so erklärt, naja, wenn er jetzt einen Winner geschlagen hätte, wäre es ganz anders gewesen. Und das war, er war so überrascht, das kaufe ich ihm natürlich nicht ab. Der Fis hat wie immer jeden Punkt gefeiert, wie er es halt macht. Und ich glaube, der Medi war extrem angefressen und dann schon auch erleichtert, dass er das Match gewonnen hat. Aber ich möchte ein kleines Chapeau in Richtung Arthur Fis, weil der in dem Match wirklich sehr, sehr konstant gut gespielt hat.
Hat mir auch gefallen, ja. Wobei die vermeidbaren Fehler ein Wahnsinn waren. Also das war ein Wahnsinn in der Statistik. Ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, aber eine Unzahl an vermeidbaren Fehlern von beiden und ein bisschen weniger natürlich von Medvedev, wobei man sagen muss, dass der Fis natürlich mehr direkte Punkte auch gemacht hat. Ne? Und was mir aufgefallen ist, ich habe den auch immer mögen, und das ist natürlich ein wahnsinnig schmaler Grat zwischen sich was trauen, Selbstbewusstsein, dem anderen ein bisschen zu zeigen, pass auf einmal, also da, ja, Zähne auch zu zeigen und dann wirklich ungut zu sein, und der hat schon auch Geizenpotenzial, das muss man ihm lassen, der Fis. Ja. Also da fand ich den Medvedev, ich habe gedacht, der hat sich jetzt erfangen, ich habe auch gedacht, der wird den Rune jetzt raus, irgendwie rauseiern, was ihm diesmal nicht gelungen ist, wo ich auch überrascht war davon. Da in dem Match hat nämlich der Rune gute Offensivqualitäten gezeigt. Dazu ist er im Finale überhaupt nicht mehr gekommen. Ne? Aber ja, also da war viel überraschend. Also ich hätte mich auch gefreut, wenn der Medvedev noch eins weiter gekommen wäre. Aber das ist Hetivari, spielt es halt nicht. Was sagst du zu ihm? Also der ist schon auch ein bisschen besser wieder. Ne?
Ja, ist besser. Aber der Rune hat es halt schlau gespielt. Der hat genauso gespielt wie der Fis eigentlich, mit Schnittwechsel, dann einmal einen hohen Ball, einen langsamen Ball und dann aber wieder angegast, und ich bin wieder auf den Holger Rune-Zug aufgesprungen, weil das sein Verhalten am Platz gebessert hat. Pardon. Und weil ich finde es absolut faszinierend, wenn er dann einmal antaucht mit der Vorhand, wie viel Tempo der aus seiner Vorhand rauskriegt und wie stabil er auf der anderen Seite, aber auch mit ganz wenig Ausholbewegung, aber wie stabil er auf der Rückhandseite ist. So einen Meter hinter der Grundlinie. Das finde ich schon echt stark. Aber im Finale natürlich komplett chancenlos.
Mhm. Ja, aber das war auch ein Aspekt. Gut, dass du das sagst. Diese Engelsgeduld zu haben, den Medvedev sozusagen mit seiner eigenen psychologischen Waffe zu schlagen, den einmal wirklich zu sagen, okay, dann spielen wir halt jetzt Hausnummer übertrieben mit 3 km/h, Rückhand groß, beide einhändigen Slice. Wir stoßen oder werden wir sehen, wer den Fehler. Und da war der Rune geduldiger und irgendwie auch überzeugter von sich selber, glaube ich. Im letzten Moment hat es halt so ausgeschaut. Ne? Das kann man dann immer sagen, weil der halt gewonnen hat. Aber ich finde, an sich selbst gemessen, wir erinnern uns, und Gratur auch, wo du, finde ich, ihn völlig zu Recht, oder wir haben ihn gemeinsam kritisiert, weil er sich natürlich aufgeführt hat wie ein Dreijähriger. Und wenn ihm gerade diese Geduld gefehlt hat, aber auch das sich dazu zwingen irgendwo, da musst du ja vorher überlegen, das wird jetzt wirklich wie ein Gang zum Zahnarzt. Da muss ich durch und ich habe da jetzt einen längeren Atem im wahrsten Sinn des Wortes.
Ja, es tut ihm, glaube ich, gut, dass Lars Christensen wieder in seiner Box sitzt, weil dieser Oberscharlatan Patrick Muratoglu, der hat nichts Gutes gebracht. Mit Becker wäre es vielleicht interessant geworden, aber das ist ja nach kurzer Zeit aus logistischen Gründen, wie man weiß, auseinandergebrochen. So, die Frauen. Ja. Die Frauen. Ich kann mich für Mira Andreeva, und da setze ich mal in Klammer, noch nicht begeistern. Das noch ist in Klammern. Vielleicht wird es noch, aber irgendwie, ja, ich erkenne an, dass es Wahnsinn ist mit 17 Jahren. Und ich sage trotzdem, für mich ist immer wieder erstaunlich, wie es, die Einzige, die Arina Sabalenka schlagen kann, ist sie selbst. Aber das schafft sie in diesem Jahr mit erstaunlicher Konstanz mittlerweile. Australian Open Finale, dann die letzten 2 Turniere da im Nahen Osten, wenn sie herumschießt, wie blöd. Was sie kann, hat man im Halbfinale gesehen, gegen die Keys, 0 und 1. Und auch das Finale gestern, das hat sie verloren. Sorry, auch wenn am Ende dann mehr Winner, glaube ich, für die Andreeva waren. Aber das ist mir unbegreiflich. Es ist mir wirklich unbegreiflich, wie Sabalenka dieses Spiel nicht gewinnen kann.
Ja, das stimmt auch wieder. Also das ist auch natürlich, du musst trotzdem, ich fange bewusst jetzt mit der Gegnerin, oder nein, ich bleibe bei der Sabalenka, damit ich jetzt den Gedanken weiterziehe. Das unterschreibe ich komplett, weil wenn du führst 6-2 und auch gute Momente hast und halt dann im zweiten Satz, ja, kann da passieren, kriegst endlich einmal das Break. Man muss ja dazu sagen, und das hat sie auch lang gerettet, dieser Nimbus im Kopf der Andrea, weil ich kann die nicht breaken, ja, weil die war ja davor schon mit diverse, die ist gekommen von den letzten Duellen, ich glaube 0-11 bei Breakchancen, ja, oder nur im letzten Match, was weiß ich, und es waren dann schon 15 oder 16 bis endlich einmal dieses Break, es musste dann einmal passieren, dass die nicht alles abwehren kann, nur gerade dann sage ich, okay, ist mir halt jetzt einmal passiert, aber jetzt bleibe ich dran und ich weiß, ich bin besser, und die haut sofort die Nerven weg, wieder, wie du völlig richtig sagst, und das ist das, was ich nicht verstehe. Sie hat es auch selber dann selbstkritisch gesagt. Ja? Und ich habe dann immer diesen simplen Spruch, naja, bin ich Meister meiner Emotionen oder meistern mich die Emotionen? Und dort haben sie wieder ihre eigenen Emotionen gemeistert. Die ist über sich selber gestolpert, im wahrsten Sinn des Wortes. Daraufhin war sie zu Recht angefressen am Schluss. Aber was ist denn die Quintessenz davon? Weil, wie wir alle sehen und du auch gesagt hast, plakativ, das passiert ihr jetzt schon viel zu oft. Also in dem Sinn bin ich bei dir, die hat sich dort selber geschlagen, weil es war überhaupt keine Notwendigkeit, nicht einmal ein bisschen zu zweifeln oder nervös zu werden. Da muss ich im Kopf haben, du, die andere, die ist noch verzweifelt, die hat mich jetzt nie geprägt, drei Jahre lang. Also was soll es, ist halt einmal passiert. Und das Gegenteil war der Fall. Also das hat mich eigentlich schockiert. Und dann ist natürlich ein Effekt, das Publikum will sehen, die Außenseiterin, die wollen ja länger als Match sehen. Und was ich dann nicht verstanden habe, war, wie steif im wirklich, das hast du auch gesehen, in den Aktionen dann Sabalenka wurde. Die hat ja teilweise sich um die eigene Achse gedreht, wenn sie Rückhand schwingen wollte. Also sowas von verkrampft. Und du hast schon gesehen, beim Ausholen, das wird jetzt ein Fehler. Also das war dann wirklich ganz, ganz schwach mental, das muss man so sagen. Ja, und auf der anderen Seite, gut, der Kampfgeist war da. Ich finde, auch Andreeva hat angesichts des Alters dann sehr klug gespielt, ist sogar in für ihre Begriffe von diesem doch bescheidenen Schlagauswahlpotenzial fast kreativ geworden, mit Stops und so weiter, mit schönen Gegenaktionen, die auch Gefühl implizieren. Also sie hat sich was getraut und das ist dann auch aufgegangen. Also ja, es haut mir jetzt nicht vom Sessel, was sie spielt, aber wie sie spielt, weil sie ja auch sehr nervös war, das hat mir imponiert. Und auch da war die Frage, da war gleich einmal wieder die Einschätzung von Journalisten, ja, wie sie denn so ruhig sein kann. Ich war überhaupt nicht ruhig, ich war völlig nervös, aber ich habe halt Mechanismen, dass man mir nichts ansieht. Und zumindest einmal dieses es sich nicht ansehen lassen, ist schon besser als das, was Rune in seinen schlechtesten Zeiten oder Sabalenka jetzt aktuell dort aufführen. Also das ist wirklich, und das kapieren die meisten nicht, dass sie sich ja damit dann schon selber schlagen.
Ja, und da hat sie sich wirklich gebessert, die Andreeva, weil es ist ja noch gar nicht so lange her, dass sie in Wimbledon und davor in Roland Garros, in Wimbledon hat sie verloren, das weiß ich nicht, Roland Garros war es gegen die Goff, dass sie den Schläger so in den Boden reingewichst hat, dass er dann rausgeflogen ist, dass er sich wirklich schlecht benommen hat. Und das hat ihr Conchita Martinez, die ich gerne erwähnen möchte. Conchita Martinez galt ja, obwohl sie Wimbledon-Siegerin war 1994, als unfassbar trainingsfaul, hat der damalige Trainer gesagt, dass Conchita Martinez im Hotelzimmer einen Stock benutzt, um das Licht an- und auszuschalten, weil sie zu faul ist, aufzustehen. So ungefähr hat er das gesagt. Und man darf nicht vergessen, die war ja schon in der Box von Garbine Muguruza, wie Muguruza damals, da war zwar Sam Sumik der Hauptcoach, aber der hat da, glaube ich, gerade ist Papa geworden. Und da war, als Muguruza in Wimbledon gewonnen hat, Conchita Martinez in der Box. Und ich habe die beiden, Martinez und Andreeva, letztes Jahr in Wimbledon gesehen, wie sie trainiert haben. Da habe ich Andreeva, ja, okay, sie ist noch da, jetzt habe ich schon länger nichts mehr gehört von ihr. Und die scheint eine richtig gute Trainerin zu sein und scheint auch, der Andreeva, dieses, einmal hat man es kurz gesehen, im dritten Satz, glaube ich, nach einer verpassten Breakmöglichkeit, wo sie so einen Schläger ein bisschen ja, gen Boden geschnappt hat. Aber ansonsten die Ruhe selbst, mittlerweile Andreeva, und dass sie so schlau spielt, das bewundere ich. Ja. Also sie muss ja über die Spielintelligenz kommen. Klar, hat sie hier und da, wie du sagst, es war ein Stopp dabei, der war Zucker, oder zwei, drei waren Zucker. Ab und zu auch ein Return, den sie früh nimmt. Aber sie muss halt, das hat man im Spiel gegen die Svitolina, glaube ich, vor allen Dingen auch gesehen, also vom Platz schießen kann sie jemanden wie Svitolina nicht, so wie es die Sabalenka könnte. Aber sie hat sich echt deutlich verbessert und ist auch athletischer geworden. Also ja, ich bin kein Fan. Ich habe gestern wirklich mit ihr mitgehalten, weil mich die Schreierei von der Sabalenka in einer Art und Weise aufregt, dass ich einen Baldrian-Tee dazu trinken muss, wenn ich hier zuschaue. Aber ich habe mir noch keine T-Shirts gekauft mit ihrem Konterfei. Das dauert noch ein
Ja.
bisschen.
Ja, es hat einen Vorteil, also ich schlafe nicht gleich ein. Also weil die kreischt so laut und gebärdet sich, das kriegt man dann schon auch mit akustisch. Ja, das war auch jetzt sehr, sehr cool von dir, dass du die Conchi, wie sie damals geheißen hat, erwähnt hast. Ich kann mich noch erinnern, ich durfte das Finale 94 kommentieren und war natürlich nie vorbereitet, dass die gewinnt. Und auch die Frau Navratilova war darauf nicht vorbereitet, die damals gespielt hat mit fast weißblond gefärbten Federn und so einem weißen Jonex-Schläger schon, also riesengroßer Bracke mit Brille. Das waren so dann die Ausläufer ihrer Single-Karriere. Und jeder hat gesagt, also die gewinnt das hundertprozentig, wer auf Rasen kann, die Martinez. Und die hat aber auch, die hat feine Klinge gespielt, Tempo rausgenommen und der ist alles aufgegangen. Ich glaube, es waren drei Sätze, egal. Und auch da sage ich heute noch, in Wahrheit hat sich die Navratilova selber geschlagen. Das ist ja auch eine Patientin gewesen, obwohl sie so viel gewonnen hat. Trotzdem muss man sagen. Ne? Also das sind schon auch nette Erinnerungen. Und dann spielt natürlich eine Rolle, dass die sich wahnsinnig gut verstehen. Also da ist eine Beziehung da über das Tennis hinaus zwischen der jungen Andreeva, die natürlich aufschaut zu einer ehemaligen Wimbledon-Siegerin und, wie du sagst, dass sie immer das versteht, auch diese Ruhe auszustrahlen und zu behalten. Man könnte sagen, die ist fad, aber das ist mir allemal lieber jemand, der in sich ruht, als jemand, der sich dort auch sichtlich aufregt auf meiner Betreuerbank. Weil es hilft mir dann wenig, wenn ich selber in dem Prozess bin. Aber ja, also das ist sehr, sehr interessant. Was nicht passieren wird, glaube ich, ist ja auch, man darf nicht vergessen, die ist mit Abstand die Jüngste. Ich habe dann einmal nachgeschaut. Jetzt kann ich da eine Quizfrage stellen, die kannst du nicht wissen, außer du hast die offene Weltrangliste der Damen vor dir. Es gibt
Iva Jovic.
zwei Teenagerinnen.
Naja, Iva Jovic ist die zweite.
Schau, du hast dich schon damit beschäftigt, okay? Also ich muss ehrlich sagen, ich habe den Namen noch nicht allzu oft gehört. Das ist eine Australierin,
Na,
glaube
ist
ich, ne?
eine Amerikanerin, die in der ersten Runde von Indian Wells ja gegen unsere Julia Graper gewonnen hat.
Moment, Moment, jetzt muss ich einmal schauen. Ich glaube, in dem Ding, ich rede jetzt nämlich von den Top 100 der
Achso, nein,
Welt.
nein, die Jovic ist 150.
Ja,
Das
eben.
ist
Also
die, das ist die, das sind die
ich frage
17-Jährigen.
dich nach dem Namen und da, den wirst du nicht wissen können, obwohl du alles weißt. Die zweite unter 20-Jährige der Damen-Weltrangliste in den Top 100 wissen, die neue Nummer 6 ist Andreeva und die andere ist noch nicht 19 Jahre alt. Also, wenn du den Namen weißt, kriegst du von mir Almdudler-Kisten am Hals. Bitte.
Na, fällt mir nicht ein, bitte.
Ja, ist nämlich eine Australierin, Maya Joint.
Ah ja.
Also ich habe das noch nie gehört und unter Joint habe ich was anderes abgespeichert, aber das war jetzt ein schlechter Schmied. Bei den Herren sind es übrigens vier. Vier sind es, ja. Das ist auch, da kann man natürlich jetzt den Fonseca, der ist logisch, den weiß, glaube ich, jeder. Und dann wird es schon ein bisschen dünn. Weißt du,
Ja.
wer der bestplatzierte unter 20-Jährige bei den Herren? Das ist auch eine Frage, die ist.
Ist der Fies noch 120? Nein, der ist schon 21. Der Fonseca ist jetzt 60. Ich glaube, das Lerner Tien ist, glaube ich, auch mittlerweile Top 100.
Ja, das stimmt.
Wen haben wir
Er
da
ist aber
sonst?
hinter ihm.
Der ist
Ja,
hinter ihm. Ja, der ist hinter ihm. So, und wen haben wir da sonst noch?
ich verrate dir, weil man kommt nicht drauf, weil er so unscheinbar ist.
Bitte.
Jakub Mencik
Ach, der
ist Nummer
Mensch, ja.
53 im Live-Ranking
Ah
und ist
ja.
19,5 Jahre alt. Und wenn man das interessiert, was es wahrscheinlich nicht tut, es gibt noch einen, irgendeinen unaussprechlichen
Aha,
Amerikaner.
Nische Spasavareddy.
Du bist der Beste. Also siehst du, da hätte ich die Wette verloren, wer ist der Vierte? Weil auch den habe ich noch nicht wahrgenommen.
Ja, dann hat mir der deutsche Davis Cup Kapitän Michael Kohlmann vor 2 Jahren hat er schon mal gesagt, pass auf den auf und ich muss mir den Namen wirklich aufschreiben, weil ich ihn sonst nicht auf dem Zettel habe und jetzt ist er da. Und den Mencik, der hat sich ja, also vielleicht ein Wort noch zu Fonseca, der hat ja diesen Challenger in Phoenix gewonnen im Finale gegen Bublik, Halbfinale gegen Nishikori. Zweite Runde gegen Struff. Also das ist eigentlich wie ein 250er-Turnier. Und Bublik und Mensik hat aber gleichzeitig beim anderen Challenger im Halbfinale gegen Damir Chumhur verloren. Und da gab es am Ende, das habe ich mir sogar im Stream angeschaut, da gab es am Ende eine kleine Eskalation, wo der Schiedsrichter, glaube ich, irgendwas gepfiffen hat, was dem Mensik nicht gepasst hat. Und der dann den Schläger Richtung Spielerbank geworfen hat, not in a good way, und das dann verloren hat gegen den Chumhur, der allerdings nicht das Turnier gewonnen hat, weil das hat der Alexander Kovacevic gewonnen. Zu viel also, Information.
Also du bist der Wahnsinn. Was du dir alles anschaust und weißt, das ist unfassbar. Ja, du musst dann nur noch merken, wie den Namen Joint. Dann bist du unschlagbar.
Maya Joint. Ich hab sie doch schon mal öfter gelesen. Irgendjemand hat sie geputzt. Entweder war es die Laura Siegemund oder es war vielleicht sogar tatsächlich Julia Grabherr, der einst oder vor kurzem in Mexiko.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.